Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und bin also an ein Briefkonvolut von ca. 500 Briefen von dem Schmidt-Rottluff gelangt, die er im letzten Drittel seines Lebens, also ungefähr ab 1940, an seinen Bruder gerichtet hat. Vielleicht ein paar kurze biografische Daten zu dem Karl Schmidt-Rottluff. Er lebte also von 1884 bis 1976 und er war 1905 in Dresden Mitbegründer der Künstlergemeinschaft Brücke. Als solcher war er dann natürlich in der Zeit des Faschismus als entarteter Künstler nicht gern gesehen in Deutschland, ist dennoch nicht ins Exil gegangen, sondern hier in Deutschland geblieben. Er war bereits 1911 nach Berlin übergesiedelt und dann komme ich auch gleich zu den Briefen und ist dort 1943 im Spätsommer, im August, ausgebombt worden. Er selbst war glücklicherweise an diesem Tag nicht in Berlin, weil er wie jedes Jahr in seinem Sommerdomizil an der Ostsee weilte und er hatte sich dann im Herbst, im September des Jahres den Schaden angeschaut, den die Bomben angerichtet hatten. Der muss offensichtlich so beeindruckend gewesen sein, dass er gleich wieder zurück in sein Sommerquartier gefahren ist. Dennoch musste er sich ja um eine Bleibe bemühen, weil sein Haus in Berlin eben zerstört gewesen ist. Und die Bleibe fand er ab Spätherbst 1943 im Chemnitzer Stadtteil Rottluff in seinem Elternhaus. Dort lebte zu der Zeit nur noch seine Schwester in diesem Haus und er zog im Herbst 1943 mit seiner Frau Emi dahin. Es entspann sich ein sehr reger Briefwechsel mit seinem Bruder Kurt, der zu dieser Zeit in einem kriegswichtigen Betrieb als Elektroingenieur in Dresden arbeitete. Er war also nicht an der Front gewesen. Er war freigestellt als Elektroingenieur und man baute da an irgendwelchen kriegswichtigen Teilen in Dresden. Und so entspann sich seit eben beginnend 1940 schon, aber dann intensiv ab 1943 ein sehr intensiver Briefwechsel zwischen den beiden Brüdern, der wirklich Einblicke in das Innere dieses großen Künstlers, dieses Expressionisten freigibt, die es bisher so meines Wissens noch nicht gegeben hatte. Es sind zwar bisweilen schon Briefe von Schmidt-Rottluff veröffentlicht worden, ich will hier nur die beiden Bücher nennen, So blau ist der Himmel von Erika Bausch, die 1999 oder 97 ihren Briefwechsel mit Karl Schmidt-Rottluff bereits veröffentlicht hatte. Und auch der Gunter Thiem, ein Kunstwissenschaftler, der den Schmidt-Rottluff seit den 30er Jahren begleitet hatte, hat im Jahr 2002 oder 2003 seine Briefe, die er von Schmidt-Rottluff erhalten hatte, in Buchform veröffentlicht. Das hat mich also bewogen, aus diesen ca. 500 Briefen, die mir eben mehr oder weniger zufällig zugekommen sind, eine Auswahl zu treffen und diese in Buchform zu veröffentlichen, wozu sich der Chemnitzer Verlag dankenswerterweise bereit erklärt hatte. Ich würde jetzt ein paar Briefe lesen. Ich will sie nicht über Gebühr langweilen und stehe dann danach noch für ein paar Fragen zur Verfügung, wenn es die geben sollte. Und sollte jemand an dem Buch interessiert sein und ein Autogramm von mir wünschen, ist auch das möglich. Ich habe also eine Auswahl quer über die Zeit von 1943 bis ans Lebensende von Schmidt-Rottluff getroffen, damit man mal so einen Überblick erhält, was für eine Gedanken diesem Menschen seinerzeit durch den Kopf gegangen sind. Schmidt-Rottluff war also, wie ich schon sagte, von seinem pommerschen Sommerquartier in Rumpke am Lebersee allein nach Berlin gefahren im September 1943, um sich das in der Nacht vom 23. auf den 24. August ausgebombte Haus in der Bamberger Straße 19 anzusehen. Aus dem erhalten gebliebenen Keller, alles andere war also zerstört worden, aus dem erhalten gebliebenen Keller sollte er erst 3,5 Jahre später noch brauchbare Gegenstände und sogar einige Kunstwerke bergen können. Er fuhr, nachdem er sich dieses Malheur angeschaut hatte, vorerst wieder zurück nach Rumpke am Lebersee, um dann eben im Herbst in Chemnitz-Rottluff Quartier zu beziehen mit seiner Frau Emi. Der erste Brief vom 12. September 1943, geschrieben in Rumpke am Lebersee an seinen Bruder Kurt. Mein lieber Kurt, danke für deinen Brief, dass du im Urlaub teils wieder krank warst, teils fürchterlich geschuftet hast, tut mir außerordentlich leid. Freilich wird für überflüssige Arbeit immer wieder gesorgt. Dass du nicht nach Berlin fuhrest, war ganz richtig. Wenn ein Atelier brennt, ist an sich schon nichts mehr zu retten und gar wenn mit Phosphor schon nachgeholfen wird. Ich war denn auch nur in Berlin, um dir den Schutthaufen anzusehen, um mir den Schutthaufen anzusehen. Es muss eine tolle Hitze gewesen sein, in der sogar Metall geschmolzen ist. Von der Kolbefigur war der Kopf abgeschmolzen und ein Teil der Arme, die fand ich noch im Schutt, natürlich gänzlich kaputt. Der Leuchter ist auch ziemlich mitgenommen, er ragte noch aus dem Schutt heraus. Ich habe ihn beiseite stellen lassen. Vielleicht ist er später mal zu restaurieren. Ich habe Küche und Bad, die unter der zementierten Waschküche gelegen hatten, waren nicht so mitgenommen. Was in der Küche an Geräten war und sogar Eingemachtes, ist zum größten Teil anscheinend gerettet. Das ist schon beinahe Humor. Der Keller war intakt geblieben, lag unter der Treppe, hat aber Wasser abgekriegt, das wieder abgelaufen war. Wann man den mal ausräumen kann, ist ganz ungewiss. Vielleicht ist's das Beste, man lässt das einstweilen stehen. 2 Koffer und den Bettsack hatte ich rausgeholt, den sollte der Spediteur nach Rottluff schicken. Ob das möglich gewesen ist, muss sich noch erweisen. Beim nächsten Angriff, dem ich gerade noch ausweichen konnte, hat's nun auch den Spediteur erwischt. Möglicherweise ist das nun auch schiefgegangen. Bei einem allgemeinen Untergang kann man nicht rechnen, dass man ohne Schaden rauskommt. Die Verkehrsverhältnisse waren ja nach 8 Tagen wieder in Ordnung. Gas gibt es aber wohl jetzt noch nicht in Berlin. Vermutlich auch noch nicht überall Wasser. Es kompliziert sich ja inzwischen alles recht heftig. Wenn es so weitergeht, können wir uns auf manches noch gefasst machen. Lust hat man freilich zu nichts mehr. Auch in Berlin scheinen die Menschen doch recht mitgenommen zu sein. Eine rechte Mutlosigkeit, allenthalben. Doch der Endsieg kann nicht mehr fern sein. Noch herzlichst alle Grüße dir und Hilde, auch von Emi, dein Karl. Die Hilde ist seine Schwägerin, die Frau seines Bruders. Kurzen Schluck mal trinken. Der nächste Brief ist vom 6. Dezember 1944, geschrieben in Rottluff. Immer wieder an seinen Bruder Kurt. Lieber Kurt, besten Dank für deinen Brief zum Geburtstag und die folgenden ebenso für das Angebot des Bozener Mantels. Da du über den bisher von mir getragenen anderweitig verfügen willst, steht es dir gern wieder anheim. Dass du gute brüderliche Verhältnisse wieder wünschst, wäre mir selbstverständlich auch lieber. Ich muss freilich gestehen, es ist mir mehr als neu, als Lügner und Betrüger hingestellt zu werden. Da ich Zeit meines Lebens ein freier Mann gewesen bin, mit Ausnahme der letzten Kriegsjahre, Erster Weltkrieg ist hier gemeint, in denen ich mir allerdings auch weitgehend Distanz zu verschaffen wusste, so habe ich es nicht nötig gehabt, Menschen, die Übels von mir dachten, in meiner Nähe zu dulden. Wenn wir im Herbst vorigen Jahres hierher gekommen sind, so geschah das um Trudes Willen. Trude ist die Schwester von Kurt und Karl Schmidt-Rottluff gewesen. So geschah das um Trudes Willen, von deren Not ich manches gehört hatte. Gezwungen waren wir dazu nicht. Ich will dir nicht aufzählen, wie viel Unterkommen mir seinerzeit angeboten worden sind. Dass ich seit Juli dieses Jahres ein Atelierhaus im Taunus habe, in dem ich mich wieder vollständig unabhängig bewegen könnte, will ich nur nebenbei bemerken. Als ich hierher kam, war ich der Meinung, Dinge, die hier im Hause sind, auch benutzen zu dürfen. Das war offenbar ein schlimmer Irrtum von mir. Ich werde mich in Zukunft danach richten. Wenn man mit 60 so rund seinen Besitz verliert, so weiß man, dass man auch in normalen Zeiten nicht wieder auf Besitz hoffen kann. Darüber bin ich längst hinweg. Aber dass ich etwa ein Interesse daran hätte, mir hier im Hause etwas anzueignen, das kommt, da ich zu Besitz längst keine Einstellung mehr habe, nicht in Frage. Ganz abgesehen davon, meine ästhetischen Ansprüche an Dinge des Besitzes haben sich nicht verändert, sodass mich hier kaum etwas reizen könnte zu besitzen. Ob zwischen 50 und 60 kein großer Unterschied ist, darüber denke bitte nach, wenn du 60 bist. Aber vergiss es nicht. Emi ist 61, ich bin 60. Seitdem Trude krank wurde, habe ich hier nicht einen Strich an meiner Arbeit tun können. Nicht einmal meine geschäftlichen Dinge habe ich ordnen können. Unser Vater starb mit 61. Wie lange glaubst du wohl, dass meine Tage dauern? Ich habe nur noch Interesse für meine Arbeit. Von allem anderen bin ich längst gelockert. Wenn wir hier versucht haben, wenigstens etwas den Nachlass zu ordnen, so geschah es, weil wir beide überzeugt sind, dass nach unserem Ableben fremde Leute das durchsehen werden. Aber von nun an lassen wir alles stehen und liegen. Ich habe genug vom brüderlichen Misstrauen. Wenn ich dich danach fragte, ob ich von den Flaschen, die in dem Küchenwaschtisch sind, die von mir stammenden an mich nehmen könnte, so geschah diese Frage ohne Spitze gegen dich. Der Nachlass bildet eine Einheit, an die zwei Parteien das gleiche Recht haben. Wo der Nachlass einmal hergekommen ist, spielt dabei keine Rolle. Und Flaschen, die man ausgetrunken hat, kann man nicht wieder zurückgeben. Es waren übrigens nur zwei Flaschen, die ich mit ein paar Freunden ausgetrunken habe. Nebenbei noch bemerkt, wir haben eine recht peinliche Nachbarschaft bekommen. Die Felsendome sind seit längerer Zeit verschlossen und die vielen Ziegelsteine, die hier vorbeikamen, sind aufgeklärt. Dein Karl. Zwischen den Brüdern entlud sich also ein reinigendes Gewitter, das sich offenbar schon längere Zeit angestaut hatte. Der Anlass war eher geringfügig. Kurt fühlte sich bei der Verteilung des Nachlasses der Schwester, die im Oktober 1944 gestorben war, übergangen. Der soeben 60 Jahre alt gewordene Schmidt-Rottluff ist mit sich im Reinen und legt in seltener Offenheit die Beweggründe für seine Übersiedlung nach Rottluff dar. Nur für einen Augenblick gewährt der sonst überaus verschlossene Künstler außergewöhnliche Einblicke in sein Seelenleben. Kunst und Leben standen bei ihm in außergewöhnlichem Einklang. Die Weisheit des Alters und erlittener Verlust materiellen Besitzes ließen ihn souverän über den Dingen stehen wie kleinliche Differenzen um den Nachlass der Schwester. Mit diesem Brief war das Zerwürfnis für ihn ein für alle Mal beigelegt. Schmidt-Rottluff erlebte auch dann das Kriegsende 1945 in dem Chemnitzer Stadtteil Rottluff. Aus dieser Zeit sind beeindruckende gleichzeitige Zeitdokumente von ihm überliefert. Der nächste Brief ist vom 8. März 1945. Man muss dazu wissen, am 5. März fand der schwerste Bombenangriff auf die Stadt Chemnitz statt, bei der 80% des Stadtzentrums zerstört wurden. Der Stadtteil Rottluff liegt allerdings etwas außerhalb. Mein lieber Kurt, ich versuche dir nochmal einen Brief zu schreiben, obwohl ich schon fast nicht mehr glaube, dass er ankommt. Hier bei mir ist alles noch in Ordnung. Aber sonst ist alles unterbrochen. Die ganze Regierung von Chemnitz fällt aus. Sämtliche Ämter zerstört. Keine Zeitung, keine amtliche Bekanntmachung. Leider auch kein Rundfunk. Der einzige noch funktionierende ist bei Loses, wo nun nachts Wachen eingerichtet sind, die bei unsicherer Lage Alarm geben. Die Rabensteiner Sirene geht wohl noch, kommt aber immer spät und wird meist nicht gehört. Das Sigmarer Blättchen kommt schon längst nicht mehr, wahrscheinlich bezogen die ihr Papier von der Chemnitzer Verteilungsstelle. Der Nachteil der Zentralisation. Schlachthof auch kaputt, sodass es heute bereits kein Fleisch mehr gab. Butter natürlich auch nicht. Freilich auch keinerlei Post, was das Schlimmste ist. Alle Häuser liegen voll ausgebombten. Auch uns ist ein Bezirksschulrat samt Frau von Herrn Roscher zugewiesen worden. Vorgesetzter von Roscher. Er kam hier an mit dem geretteten Führerbild und dem Bild des gefallenen Sohnes unter dem Arm. Er ist einquartiert in dem kleinen kesslerschen Zimmer, sie im Stübchen. Seine sämtlichen Schulen sind hin. Der Kassberg soll vollständig erledigt sein. Die gesamte innere Stadt. Was aus unseren Chemnitzer Bekannten geworden ist, keinerlei Nachricht. Im Pfortensteg-Bunker, der nun als absolut sicher galt, soll es sehr viele Tote gegeben haben infolge Rauchvergiftung. Gestern Abend wieder Alarm. In nordöstlicher Richtung ein grüner Feuerschein, also ausgiebig Phosphor. In Chemnitz war noch das Glück, dass beim Nachtangriff dicker Schnee gefallen war, sodass wenigstens die Straßendecken nicht gebrannt haben. Hoffentlich ist bei euch alles in Ordnung. Wann wieder mal eine Verständigung möglich sein wird, ist nicht abzusehen. Eben wieder Alarm, glücklicherweise nur kurz. Mutz, das ist der Hund in dem Haushalt, Mutz ist auch schon ganz nervös. Nachts träumt er geräuschvoll Ungemütliches, bleibt wohlbehalten beide und seid herzlich gegrüßt, eure Karl und Emi. Dann war am 8. Mai der Krieg aus und das Chaos ging trotzdem weiter. Der nächste Brief ist vom 11. Juni 1945, auch geschrieben in Rottluff. Mein lieber Kurt, ich weiß nicht, wie weit der Brief Aussicht haben wird, bei dir anzukommen. Immerhin will ich versuchen, euch ein Lebenszeichen von uns zu schicken. Von euch ist noch keine Nachricht wieder hier angelangt. Wir hatten unruhige Zeiten. Erst 2 Wochen Beschuss von den Amerikanern, doch blieb das Haus stehen. Die Autobahn wurde Grenze zwischen Rabenstein und Chemnitz. In der Woche nach Pfingsten wurde das Haus vollständig ausgeräumt, auch von Lebensmitteln. Ein unheimlicher Wust blieb überall vom Keller bis zum Boden zurück. 6 Männer mussten das erst einmal rausschaffen, wo wir dann, was noch einigermaßen brauchbar war, aussuchten. Nachdem wir tagelang ununterbrochen geräumt und sortiert hatten, um wenigstens etwas Wohnlichkeit zu schaffen, ist neuerdings die Grenzwache eingezogen. Was von deinen Apparaten noch brauchbar ist, weiß ich nicht. Es ist sehr viel demoliert, Wäsche, Kleider, Schuhe findest du nicht mehr vor. Es ist vieles verschwunden, was sehr vermisst wird, zum Beispiel auch der Treibriemen für die Waschmaschine. Aber zu waschen ist nicht mehr viel. Einige Nachbarn haben sich sehr nett gezeigt, besonders Familie Willi Vogel, die uns für eine Reihe von Tagen aufgenommen hatte. Auch der Dentist Wieland, der wieder da ist und bei der deutschen Polizei anfangs war, hat sich sehr bemüht, mit wenig Erfolg. Fräulein Nowotny brachte uns ein Körbchen Kartoffeln. Mit der Lebensmittelfrage sieht es traurig aus. In Dresden soll es ja viel günstiger sein. Wenn wir nun endlich mal hörten, wie es bei euch geht und wie es euch ergangen ist, wären wir recht froh. Kesslers waren übrigens kurz vor Pfingsten über die Grenze getürmt, nachdem sie alle bewegliche Habe über die Grenze gegeben hatten. Diese Woche sollen Fenster und zertrümmerte Türen wieder geflickt werden. Noch unsere herzlichsten Grüße für euch beide und alles Gute, mit der täglichen Hoffnung, dass doch einmal ein Lebenszeichen von euch kommen könnte. Deine Kurt und Emi. Dazu muss man wissen, dass unmittelbar nach der Kapitulation am 8. Mai 1945 und dem darauffolgenden endgültigen Zusammenbruch der öffentlichen Verwaltung bis dahin von der deutschen Rüstungsindustrie ausgebeutete Kriegsgefangene, sogenannte Fremdarbeiter, marodierend durchs Land zogen. Solche Fremdarbeiter sind es auch gewesen, die das Haus von Schmidt-Rottluff in Chemnitz ausplünderten kurz nach Kriegsende. Diese Stimmung muss Schmidt-Rottluff wohl gespürt haben, denn es war ihm gelungen, kurz zuvor den überwiegenden Teil seiner in Rottluff gelagerten Bilder im benachbarten Ort Rabenstein bei seinem Hausarzt einzulagern. Der nächste Brief ist dann einer der letzten, der aus Rottluff geschrieben wurde. Vom 6. Mai 1946, geschrieben in Rottluff. Mein lieber Kurt, meine liebe Hilde, eure Rückfahrt war hoffentlich einigermaßen erträglich verlaufen. Am 1. Mai fehlte ich zum Aufmarsch und damit auch auf der Tribüne der Oper. Die Regie klappte nicht. Am Nachmittag war Empfang in der Kommandantur beim General. Alles Spitzen. Es haben ungefähr alle geredet, außer mir. Das Wetter war märchenhaft. Die Maifeiern fangen anscheinend immer mit solchem Wetter. Später wird das Wetter immer schlechter und die Beteiligung dürftiger. Mit dem Kulturbund ist die Kommandantur wieder mal unzufrieden, mangelnde Aktivität. Großkundgebungen werden gewünscht. Nächste Woche soll das Präsidium mal in der Kommandantur antreten. Hoffentlich hören wir bald von euch. Seid beide herzlichst von uns gegrüßt, eure Karl und Emi. Dazu muss man wissen, dass Schmidt-Rottluff bereits im Sommer, im Spätsommer 1945 zum Präsidenten der örtlichen Kulturgruppe in Chemnitz gewählt wurde. Sein Unbehagen gegenüber öffentlichen Auftritten kommt deutlich zum Vorschein. Er ist Zeit seines Lebens äußerst zurückhaltend gewesen. Es ist also auch nicht überliefert und kaum vorstellbar, dass Schmidt-Rottluff in seiner Chemnitzer Zeit ab 1945 jemals Großkundgebungen organisiert hätte. Wie die Aussprache in der Kommandantur verlief, in der sowjetischen Kommandantur, ist nicht bekannt. Die Arbeit im Kulturbund fällt Schmidt-Rottluff eher zur Last, als dass er sie empathisch ausfüllte. Im Spätherbst 1946 war es dann Schmidt-Rottluff endlich gelungen, wieder nach Berlin zurückzuziehen. Sein ganzes Bestreben seit Kriegsende lief darauf hinaus, dass er unbedingt nach Berlin zurück wollte. Er hatte eine ganze Menge anderer Angebote auch. Er hätte nach Köln, er hätte nach Weimar und nach Dresden übersiedeln können. Dort hatte man ihm überall Professuren angeboten und Lehrämter angeboten. Das wollte er alles nicht. Er wollte unbedingt zurück nach Berlin. Schließlich war er bereits seit 1911 in Berlin ansässig gewesen und somit die längste Zeit seines Lebens dort und fühlte sich der Stadt auch verbunden. Sodass fortan die Briefe also aus Berlin bzw. seinen Urlaubsdomizilen geschrieben wurden. In seinem zweiten Brief nach der Übersiedlung schreibt er Folgendes. Das ist ein Brief vom 25. November 1946, geschrieben in Berlin. Mein lieber Kurt, bevor die Stromsperre heute einsetzt, will ich versuchen, dir zu schreiben. Mir scheint, wir haben viel zu viel mitgenommen, besonders elektrische Geräte. Das Auspacken und Verstauen hat ja auch seine Mucken. Aber es ist schon ein bisschen Luft geworden. Der völlig eingebaute Balkon ist beträchtlich groß, sodass leere Kisten und sonst noch allerlei da gut stehen kann. Kellerplatz ist reichlich vorhanden. Ich möchte dir noch einige Ratschläge geben, wie man die dortigen Volksgenossen am besten behandelt. Die Chemnitzer sind ja immer Radikalinskis und geraten dadurch in eine Verkrampfung hinein, aus der sie schwer wieder herauskommen. Die Gefahr nach den braunen Jahren ist jetzt wieder da. Man muss die Menschen etwas auflockern. Trifft man einen, muss man mal ein paar Worte mit ihnen reden. Sie haben alle ihre kleinen Sorgen und sind dankbar, wenn sie ein bisschen davon abgelenkt werden. Fräulein Nowotny, die sich ja früher ganz blöde benahm, ist gar nicht so dumm und ganz umgänglich. Und so geht's mit allen. Man muss da schon selber innerlich frei sein und über ihre Kleinheit hinwegsehen. Ein bisschen Geschwätz und mal ein Scherz, das ist alles und sie werden ganz umgänglich. Krasser ist eine tadellose Frau und sehr christlich betont. Auch die geizigere Frau Kaden ist ganz umgänglich, wenn man sie etwas freundlich behandelt. Maxe ist schon für etwas derbere Späße zu haben. Der Vogelbauer ist gutmütig und christlich betont. Der Sohn ist ganz aufgeschlossen. Mit der Zeschen müsst ihr auch mal ein paar Worte reden. Sie sagt dann gern, wenn es mal was gibt, was man sonst nicht immer sieht. Außerdem hat sie sich zu Trude immer sehr nachbarlich gezeigt. Kretschmar Fleischer ist ein ganz nachdenklicher Mann, nachdem das Parteiabzeichen runtergefallen ist. Fankhänel war ein verbohrter Nazi. Er versteht wohl seinen Laden, aber sonst ist er wohl nicht übermäßig klug. Übrigens, es sind wohl noch ein paar Kaffeebohnen vorhanden. Von Frau Augustin kannst du für wenige alles Mögliche bekommen, was sie sonst nicht rausrückt. 40 oder 30 Gramm machen sie glücklich. Naja, das Bilderbuch ließe sich noch weiter blättern. Wenn du irgendetwas brauchst, ich glaube, in Berlin kann man alles haben. Vorläufig müssen wir uns auch erst zurechttasten. Nun noch herzlichst alle Grüße dir und Hilde. Ich hoffe sehr, ihr lasst euch ein bisschen mehr Zeit und stürzt euch nicht von einer Arbeit ununterbrochen in die nächste. Was macht Mutter? Alles Gute, dein Karl. Die Blumen waren übrigens tadellos mitgekommen. Es ist eine ganze Fülle hier. Die äußerliche Gelassenheit, die bei Schmidt-Rottluff im Übrigen selten gewesen ist, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Schmidt-Rottluff um den Gemütszustand seines jüngeren Bruders, der zur Schwermut neigte, Sorgen machte. Niemals zuvor und auch später nicht äußerte sich Schmidt-Rottluff so kenntnisreich zu den Chemnitzern im Allgemeinen und zu seinen Nachbarn im Detail. Erfüllt von innerer Gelassenheit und bisweilen liebevoll charakterisierte er die Nachbarn, die seiner Familie besonders zugetan waren und Unterstützung in der entbehrungsreichen Nachkriegszeit gewährten. Weder Hass noch Rachegefühle schwingen bei der Beurteilung von Mitläufern der braunen Herrschaft mit. Jetzt ein etwas größerer Sprung, ein Brief vom 13. Mai 1955. Geschrieben hat er den in Hofheim. In Hofheim im Taunus, nahe von Frankfurt, lebte die Hanna Becker von Rath. Das ist eine vormalige Schülerin, später sehr gute Bekannte und Freundin von Schmidt-Rottluff, wo er jährlich im Frühjahr einen mehrwöchigen Aufenthalt einlegte. Mein lieber Kurt, allen Dank für deinen Brief. Ich wittere nichts Gutes, dass man dir so viel Lauferei verursacht hat. Inzwischen hat dich auch noch dieser Publizist Krohmann mit blöden Ansinnen belästigt. Trotzdem ich ihm längst erzählt hatte, dass Fotos aus frühen Zeiten und auch sonst nicht vorhanden sind. Ebenso, dass niemand mehr da ist, der aus Jugendzeiten berichten könnte. Außerdem ist das blöde Ausfragerei und geht auch keinen Teufel was an. Bitte auf nichts mehr reagieren. Die Bilder, die Maße hattest du genauestens angegeben, habe ich hier schon aus deiner Liste herausgezogen, die eventuell aufzunehmen sind. Zu fotografieren brauchst du ja die Bilder nicht. Außerdem sind hier ein paar Aufnahmen vorhanden. Die Leute sollen nur ihre Bücher selber schreiben und nicht von anderem Beiträge erschinden. Dieser sogenannte Werkkatalog wird sowieso nicht vollständig. Er bleibt ja fürs Nächste doch nur ein Anfang. Hier ist auch alles denkbar Blöde, was einem so in die Quere kommt. Kalt ist's auch wieder geworden. Seid beide herzlichst gegrüßt. Alles Gute und bald etwas mehr Luft fürs Dasein. Euer Karl. Dazu muss man wissen, dass in jener Zeit der Will Krohmann eine Monographie über Schmidt-Rottluff verfasste, der auch ein Werkkatalog, der bis heute das gültige Werksverzeichnis der Werke von Schmidt-Rottluff ist, beigegeben war. Gut, ich kriege Zeichen, dass die Zeit schon abgelaufen ist. Dann muss ich die nächsten Briefe schenken. Vielleicht nur noch den letzten Brief, der nicht mehr. Nicht mehr, gut, dann auch nicht mehr. Recht vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Okay. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.